Guten Morgen und herzlich willkommen zu Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen ist der Felix. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Felix, du bist Anwalt aus der Kanzlei Osborne und Clark aus Köln und du bloggst aber auch auf spielerecht.de. Das heißt, du bist der größte Experte für Videospielthemen, Spielerecht und so, den man für Geld bekommen kann. Sag ich jetzt mal salopp, ey.
Ja, es gibt noch mehr Anwälte bei uns, die auch dieses Thema bearbeiten. Und ich würde jetzt keinesfalls sagen, dass ich der größere Experte bin als die. Aber so als Team sind wir ganz gut unterwegs in dem Bereich und kennen uns mit den Spielerechtsfragen ziemlich gut aus.
Ist denn eure komplette Kanzlei auf das Thema Spiele und Games spezialisiert oder ist das nur ein kleines Team innerhalb der Kanzlei?
Die Kanzlei ist eine riesige Kanzlei. Wenn man mal alle Büros auf der ganzen Welt zusammennimmt, ungefähr 800 Anwälte. So viel Spielerecht gibt es auf der Welt gar nicht, dass man die alle damit beschäftigen könnte. Wir machen also alles, von Arbeitsrecht bis Gesellschaftsrecht bis alles. Aber wir haben in Köln durchaus ein Team von so 4 Leuten ungefähr, die sich schwerpunktmäßig auch mit Games beschäftigen. Daneben auch immer noch ein paar andere Sachen. Also aufgehängt ist das in einem IT-Rechtsteam, was auch sozusagen das normale, unlustige IT-Recht macht. Aber eben auch sehr, sehr viel Spiele. Ich bin, glaube ich, ungefähr 50-60% meiner Zeit im Spielebereich oder für Spieleunternehmen irgendwie unterwegs.
Also ihr arbeitet auch wirklich für Publisher, Entwickler aus Deutschland oder wahrscheinlich sogar weltweit, die dann kommen und sagen, wir haben da in Deutschland irgendein Problem mit dem Recht, könnt ihr uns da beraten? Also das heißt, ich glaube viel, so Anwaltstätigkeit ist auch so in Anführungsstrichen Beratertätigkeit, also Rechtsgutachten erstellen, oder? Also dieses klassische, oh, man steht vor Gericht und hält flammende Plädoyers, um irgendjemanden rauszupauken vor Gericht, das ist eher nur so ein romantisierendes Bild, was man als Nichtkennender des Themas hat, oder?
Ja, also es gibt natürlich Anwälte, die ganz viel gerichtlich machen, aber dieses Bild, was wir alle im Kopf haben, wenn wir denken, Plädoyer und der Anwalt, das haben wir natürlich alle aus amerikanischen Filmen. Das haben wir von John Grisham, das haben wir von Better Call Saul. Das ist aber überhaupt nicht so, wie es in Deutschland funktioniert. Im amerikanischen Rechtssystem ist es durchaus so, dass da so ein bisschen Theaterspielen auch dabei ist. Man so eine Jury überzeugt. Das ist im deutschen Recht ganz wenig. Prozessual, also richtig vor Gericht, mache ich auch ganz wenig, 2-3 Mal im Jahr, wenn es hochkommt. Allerdings habe ich im Jugendschutzrecht durchaus mal zu tun mit so einer Jury von 12 Laien, die man dann überzeugen muss, nämlich bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Da gibt es ein 12er-Gremium und das sind alles Nicht-Juristen oder beziehungsweise wenn mal ein Jurist dabei ist, ist das Zufall, die alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, Künstler, Lehrer, Jugendämter und so weiter und so weiter repräsentieren und denen wird das Spiel vorgeführt und dann muss man auch argumentieren, warum gehört das jetzt nicht indiziert. Da werden wir sicher gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber im Grunde hast du schon recht. Meine Arbeit ist ganz wenig irgendwie vor Gerichten oder Behörden und in irgendwelchen Sälen, wo ich dann Dinge argumentiere, sondern ganz viel auch einfach bei der Recherche, bei der Beratung, Erstellen von Memos, und auch Verhandeln von Verträgen, also das gehört für uns aus zum Spielerecht, irgendwelche Publishing-Verträge, Entwicklungsverträge, Vertriebsverträge für Spiele, das ist auch nochmal ein ganzer Aspekt. Mhm.
Gut, und das ist auch das Thema, du hast jetzt ja schon leicht angedeutet, auch mit USK und so, das gehört alles zu diesem Themenbereich dazu, den wir heute mal diskutieren wollen. Ich habe mir so 3 Aspekte aufgeschrieben und das ist irgendwie Jugendschutz, Indizierung und Zensur bei Spielen in Deutschland und das ist so ein Thema, ja, so eine Geschichte voller Missverständnisse und gefährlichem Halbwissen, was diese ganze Spielefreigabe in Deutschland betrifft, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und man sieht's immer wieder in Kommentarspalten von irgendwelchen News, was weiß ich, Spiel XY hat keine Jugendfreigabe bekommen, Spiel XY ist indiziert worden und dann wird immer wild auf alles eingedroschen, aber man hat irgendwie das Gefühl, viele wissen gar nicht so genau, wie da eigentlich die Rechtslage ist. Wir, muss ich auch zugeben, wissen selber manchmal gar nicht so ganz genau, weil wir sind ja auch davon betroffen, dass wir zum Beispiel, letztens ganz aktuelles Beispiel, wir haben ein Spiel, was keine Jugendfreigabe bekommen hat in Deutschland, diesen Podcast besprechen wollen und standen dann vor der Problematik, dürfen wir das, inwiefern dürfen wir das, was für Einschränkungen müssen wir machen, wie sollen wir damit umgehen? Und Das ist das Beste, wenn man irgendwie gefährliches Halbwissen hat. Man fragt eben mal einen Experten, der sich damit auskennt und der auch wirklich mal mit Fachwissen auftrumpfen kann und halt nicht nur Hörensagen mitbringt, sondern wirklich die Rechtstexte auch kennt. Und wie gesagt, Felix, da bist du der Experte dafür. Und jetzt wäre meine erste Frage, so mal als Einstiegsanfrage an dich, welche Rechtsgrundlage ist das denn überhaupt? Also wieso darf der Staat in Deutschland, wir sind doch eigentlich ein freier Staat, überhaupt entscheiden, welche Medien verkauft werden dürfen?
Ja, das ist auch schon gleich eine gute Frage. In der Tat haben wir natürlich im Grundgesetz eine Meinungs- und Pressefreiheit und noch so einige andere Freiheiten. Kunstfreiheit gehört damit rein. Und natürlich ein weiteres Grundrecht, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz. Also die Freiheit desjenigen, für den das der Beruf ist, irgendwelche Medien, sei es herzustellen, sei es zu vertreiben. Von daher kann man sich tatsächlich die Frage stellen, warum geht der Staat jetzt hier eigentlich hin und sagt, du darfst das aber nicht? Nun muss man aber sehen, alle diese Grundrechte, die wir im Grundgesetz haben, die sind alle nicht schrankenlos garantiert, sondern bei allen Grundrechten gibt es die Möglichkeit, die auch einzuschränken, wenn ein anderes Grundrecht oder sonstiges Verfassungsgut dem im Wege steht, außer bei der Menschenwürde. Aber diese ganzen anderen Grundrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Eigentum, Berufsfreiheit, alles das kann auch eingeschränkt werden, wenn die Freiheit des einen dazu führen würde, dass die Freiheit des anderen verletzt wird. Und der Jugendschutz ist tatsächlich im Grundgesetz einer der Gründe, der ganz ausdrücklich herangezogen werden darf, um eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit zu rechtfertigen. Dazu gehört dann auch das sogenannte Recht der persönlichen Ehre. Das heißt, ich darf natürlich auch keine Beleidigungen irgendwie groß in der Presse verbreiten. Und wenn man mir das verbietet, ist das genauso wenig dann eine Verletzung meiner Pressefreiheit. Und hinzu kommt natürlich der Jugendschutz. Das machen wir ja nicht aus Lust an der Freude, sondern die Idee dahinter ist natürlich tatsächlich, dass es Medieninhalte gibt, die Kinder und Jugendliche tatsächlich gefährden können. Und dann sind wir natürlich auch schon wieder im Bereich des Rechts auf körperliche Unversehrtheit, das auch in der Verfassung garantiert ist. Da muss man natürlich dann die Balance finden zwischen dem, der gerne irgendein besonders blutiges Medium vertreiben möchte und dem, der es vielleicht angucken möchte, der Erwachsene, und dem Kind, das dann 4 Tage lang Albträume hat und nicht schläft und das sich konkret auf die Gesundheit auswächst, von dem man das tatsächlich weghalten muss.
Darf ich ganz kurz einhaken, vielleicht noch als Ergänzung? Die körperliche Unversehrtheit, da zählt eben auch die geistige Unversehrtheit dazu. Also sprich, dass man das Recht hat, sich normal als Kind in einem angemessenen Verhältnis, sage ich mal, zu entwickeln und deswegen auch vor solchen Sachen geschützt wird.
Genau, das kann man da durchaus drunter fassen. Also die körperliche Unversehrtheit an der Stelle ist so in dem Bereich auch Gesundheit zu sehen. Das ist nicht so trennscharf, dass man sagt, dass wenn ich mir einen Finger schneide, ist das meine körperliche Unversehrtheit. Aber wenn ich von irgendwas, irgendwelche seelischen Erkrankungen davontrage, depressiv wäre, dann ist das nicht körperlich. So ist das nicht gemeint, sondern es geht halt schon tatsächlich darum, dass niemand geschädigt wird. Mhm.
Und genau, jetzt haben wir quasi so das Recht des Kindes auf freie Entfaltung und der Jugendschutz wiegen im Auge des Gesetzgebers also wichtiger als die Freiheit der Erwachsenen, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, oder?
Ganz so kann man es nicht sagen. Man muss durchaus eine Abwägung treffen. Und wenn man sich so eine Entscheidung beispielsweise der Bundesprüfstelle mal anguckt, dann steht da am Schluss auch immer was drin, über das Verhältnis zwischen Jugendschutz und Kunstfreiheit. Da gab es Urteile dazu vor schon etwas längerer Zeit, dass auch ein pornografisches Medium durchaus dem Schutz der Kunstfreiheit unterfallen kann, weil es sehr künstlerisch ist. Und dann kann man es womöglich noch nicht mal indizieren, weil möglicherweise die Kunstfreiheit dann stärker wiegen kann. Und ob das immer der Fall ist, ist immer eine Einzelfallentscheidung, eine Abwägungsentscheidung. Das ist dann auch ganz schwer zu prognostizieren. Kommt auch nicht so häufig vor, dass die Prüfstelle sagt, hier überwiegt jetzt die Kunst. Aber es kann jedenfalls passieren und die Gerichte haben sowas auch schon mal angenommen. Es gibt also keinen Automatismus hier. Das eine wiegt immer stärker als das andere, sondern diese Grundrechte, die sind in jedem Fall in einen Ausgleich zu bringen, der sozusagen in dem konkreten Fall am besten funktioniert und möglichst schonend für beide Seiten ist.
Okay, verstehe. Also dann kommen wir aber jetzt mal aufs Thema Spiele dann auch. Wir haben jetzt mal so den allgemeinen Rahmen gesteckt. Was sind denn da irgendwie die Rechtsgrundlagen, die entscheiden, welche Spiele dürfen verkauft werden, welche Spiele dürfen, da werden wir auch im späteren Verlauf noch dazu kommen, welche Spiele dürfen überhaupt besprochen oder rezensiert werden, was ist da noch Pressefreiheit und ähnliches. Aber, und jetzt bitte, da korrigiere mich auch, wenn ich da irgendwie falsch liege, als Rechtsgrundlagen habe ich, soweit ich das überblicken kann, rausgefunden, das Jugendschutzgesetz, was wir jetzt ja auch schon angesprochen haben, und dieser etwas ominöse Jugendmedienschutzstaatsvertrag, den ich jetzt als Laie ominös nenne, weil das klingt so hochtrabend, Staatsvertrag. Das sind irgendwie die zwei Sachen, aus denen immer wieder irgendwie zitiert wird und dann wird gesagt, ja, weil da ist ja Paragraph sowieso und der besagt, dass das und das nicht gemacht werden darf oder dass Spiele, wenn sie keine Freigabe bekommen haben, von der Bundesprüfstelle geprüft werden können müssen und so ähnliches. Also das sind doch die zwei quasi Gesetzestexte, die man sich näher anschauen muss, wenn man sich so ein Thema, wie das wir heute machen, anschaut.
Genau, das sind genau die beiden Rechtsgrundlagen. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag heißt so, weil es ein Vertrag zwischen den 16 Bundesländern ist. Der regelt die Rechtsverhältnisse bei Telemedien, also wir sagen jetzt einfach mal vereinfacht für Internet. Und das ist aufgrund der föderalistischen Struktur von Deutschland, ist das halt ein Länderthema. Da haben die Länder den Hut auf. Deswegen haben die Länder sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir regeln das jetzt aber nicht in Bayern anders als im Saarland, sondern wir regeln das überall gleich. Wir einigen uns auf ein Regelungsset und das ist dieser Staatsvertrag. Das ist also alles, was im Offline-Bereich passiert, im Internet, als Browser-Game, auch Download von Spielen und so weiter. Da ist der JMSDV maßgeblich. Und das Jugendschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Das gilt also von vornherein im ganzen Bundesgebiet. Das bezieht sich, das hat auch so ein bisschen Auswirkungen auf den Online-Bereich, werden wir gleich sehen. Aber grundsätzlich ist der Fokus des Jugendschutzgesetzes im ersten Teil eher auf so Sachen wie Tanzveranstaltungen, Kinobesuch, Rauchen, Alkohol und im zweiten Teil auf Trägermedien. Also alles das, was bei Mediamarkt im Regal steht, das ist sozusagen das ursprüngliche Anwendungsgebiet des Jugendschutzgesetzes. Und in der Tat, in diesen beiden Gesetzen finden sich dann auch jeweils Regelungen, was passiert, wenn man Inhalte hat, die für bestimmte Altersstufen nicht geeignet sind. Und da finden sich Regelungen zur USK, ein bisschen versteckt, weil die wird nicht namentlich genannt, kommen wir gleich zu, und zur Bundesprüfstelle. Die beiden muss man also gut auseinanderhalten. Weil die Anwendungs-, die Tätigkeitsbereiche da und die Rechtsfolgen ganz unterschiedlich sein können. Mhm.
Und da kommen wir doch gleich mal an, oder willst du noch?
Da kommen wir am besten gleich nochmal im Detail drauf.
Ja. Weil meine Frage wäre nämlich jetzt, oder als Anschlussfrage nämlich gewesen, du hast jetzt schon eben USK und BPJM angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland ganz oft kommt die News raus, weiß ich nicht, das neue Shooter XY hat jetzt keine Jugendfreigabe bekommen. Und dann heißt das immer, ist immer Riesengeschrei und ja, typisch Deutschland und was weiß ich was. Jetzt ist es ja aber so, dass im Grunde diese USK-Prüfung auf Freiwilligkeit fußt. Also das heißt, kein Publisher ist gezwungen, sein Spiel dort zur Prüfung einzureichen und es dort vorab vorzulegen und dieses USK-Logo auf die Packung zu pappen. Das ist eine Sache, die Publisher freiwillig machen, ne?
Ja, allerdings dazu muss man ein bisschen noch ausholen. In der Tat, die USK, das steht für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, ist eine Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle. Im Filmbereich kennen wir alle die FSK, die heißt auch einfach freiwillige Selbstkontrolle. Und genau so ein Tier ist die USK auch. Das ist so ein bisschen ein Hybrid aus einem privatwirtschaftlichen Teil und einem öffentlichen Teil. In der USK funktioniert es so, dass die Spiele eben geprüft werden und dann gibt es ein Gutachten, was für eine Altersstufe mag das denn wohl sein? Und dann kommt ein staatlicher Beamter und sagt, ja, das nicke ich jetzt ab, setze meine Unterschrift drunter und dann ist dieses Alterskennzeichen ein Verwaltungsakt.
Das bedeutet ganz kurz, er ist dann auch bindend. Also das
Genau,
heißt,
das heißt es.
es ist dann nicht mehr eine Form der freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne von, ja, da haben sich halt die Publisher selber was draufgeschrieben, sondern in dem Moment, wenn der Beamte das absegnet, dann ist es auch rechtlich verbindend und dann darf nicht irgendwie ein anderer Beamter kommen und sagen, nö, deswegen habe ich vorhin auch so gelacht, weil es hätte mich sehr gewundert, wenn die Bayern mal sagen würden, ja, das machen wir genauso wie im Rest von Deutschland, in einem Staatsvertrag. Aber dann darf nicht ein bayerischer Beamter kommen und sagen, ja, also was die da in Berlin entschieden haben, hat ja mal für uns hier im schönen Freistaat überhaupt keine Bedeutung. Wir schreiben da was ganz anderes drauf. Sondern in
Genau,
dem Moment ist
denn
es
das
dann
ist ja
wirklich
auch alles,
bindend.
was im Jugendschutzgesetz passiert. Das gilt sowieso in Bayern und überall, ob die einzelnen Länder das nun gut finden oder nicht. Aber es ist also so, ja, es ist freiwillig, dort die Spiele vorzulegen und kennzeichnen zu lassen. Aber wenn sie einmal gekennzeichnet sind, dann ist es nicht mehr freiwillig, das Logo drauf zu machen. Das muss dann.
Ah,
Wenn
okay.
ein Spiel ein Kennzeichen bekommen hat, dann muss es auch auf dem Titel, und zwar links unten in der vorgeschriebenen Größe, dort wo die Dinger halt auch immer sind, das vorgeschriebene Alterskennzeichen tragen. Da darf man dann auch nicht einfach irgendwo draufschreiben, frei ab 18, sondern man muss genau dieses rote 18er-Logo dann genau dort anbringen. Und es gibt dann noch großen Streit darüber, ob man das ob man das auf das Cover-Artwork draufdrucken muss oder ob man es draufkleben darf und so weiter. Das ist im Einzelnen ist das alles kompliziert, aber im Grundsatz, wenn ein Kennzeichen erteilt wurde, muss es auf dem Medium drauf sein. So, ist das freiwillig? Ja, rechtlich ist das in der Tat freiwillig. Niemand muss das machen. Faktisch gibt es schon so eine Art Zwang, weil einerseits die ganzen großen Ketten, über die man so ein physisches Medium dann verkaufen will, die kaufen nichts, was keine USK-Freigabe hat. Das heißt, als Publisher habe ich einfach wirtschaftlich ein großes Interesse dran, dass ich tatsächlich diese Freigabe da drauf kleben habe. Und wenn ich ein Spiel habe, was keine Freigabe hat, dann wird das behandelt, qua Gesetz, wie ein Spiel, was eine 18er-Freigabe hat. Das heißt, selbst wenn ich irgendein Benjamin-Blümchen-Spiel habe, was völlig offensichtlich für kleinste Kinder geeignet ist, solange ich denen kein Kennzeichen draufgegeben habe, darf ich das nur an Volljährige verkaufen. Wenn ich denn überhaupt jemand finde, der mir das abnimmt, um es dann an den Endkunden zu vertreiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendein Indie-Developer, der aus irgendwelchen Gründen tatsächlich noch Trägermedien macht, wer weiß, ja, mag es geben, und ich dann einfach das so verkaufe, dann darf ich das halt wirklich nur an Volljährige verkaufen. Von daher ist es mit dieser Freiwilligkeit nicht immer so weit her im praktischen Sinne.
Weil die Freiwilligkeit zwar pro forma gegeben ist, aber in der Praxis, wie du richtig sagst, eben bedeutet, dass das Spiel, ich nenne es mal salopp, kommerziell tot ist, weil wenn da keine Jugendfreigabe draufsteht, dann werden es die ganzen großen Ketten, Elektronikmärkte und Versandhändler und so, die wenigsten werden es führen. Das heißt, ich bekomme es nur auf einschlägigen Versandhändlerseiten mit speziellen ab 18 Bereichen, da werden wir später auch noch dazu kommen. Also das heißt, als Publisher, um es mal ein bisschen runterzubrechen, ich habe auf jeden Fall ein massives Interesse dran, dass ich ein USK-Logo auf mein Spiel bekomme, weil
Genau.
sonst ist das im Prinzip ein Produkt, was in die Nische abgedrängt wurde und eigentlich im kommerziellen Sinn nicht mehr verkauft werden kann.
Ganz genau so ist es.
Genau, und jetzt haben wir den Fall, das ist ja der interessante Fall, sage ich mal, weil der normale Fall, okay, das Spiel bekommt eben ein USK-Logo, dann steht da drauf, ab 18, ab 12, ab 16 und so, dann weiß man das und dann ist das ja eigentlich alles mal in trockenen Tüchern und wie wir richtig gesagt haben, wenn das da einmal draufsteht, dann muss es zwar auch draufstehen, es darf aber auch nicht mehr zurückgenommen werden, zumindest auf dem deutschen Grund und Boden darf man dann nicht mehr sagen, ja, wir haben da doch einen Fehler gemacht und wir nehmen jetzt diese ab 18 wieder zurück oder in Bayern darf es jetzt nicht verkauft werden aus irgendeinem Grund. Soweit, so
Ja, also
gut.
man könnte sich
Okay.
schon vorstellen, dass in einem besonders krassen Ausnahmefall irgendwo mal gesagt wird, ja, oh, da ist ein Fehler passiert. Wir haben hier auf das Spiel irgendwie eine 6 geklebt, aber da sollte eine 16 drauf. Da ist ein Fehler in diesem Verwaltungsakt. Dann könnte man ihn womöglich tatsächlich nochmal zurücknehmen.
Aber
Das
das kommt nicht vor,
ist
oder? Also ich habe
unter
das.
bestimmten Voraussetzungen mag das mal möglich sein, ist aber ein eher theoretischer Fall. Das ist schon richtig.
Okay. Und dann ist aber der interessante Fall, wie ich gerade schon angedeutet habe, ist der, das Spiel bekommt eben keine Freigabe von der USK. Sei es, weil es gar nicht erst eingereicht worden ist, weil die Publisher, ich sag mal, salopp in vorauseilender Manier schon gemerkt haben, okay, da werden wir sowieso nie eine Freigabe bekommen, dann können wir uns das Geld und die Kosten, da eine Vorabversion einzureichen, auch sparen. Oder das Spiel wurde eben geprüft und das zuständige Gremium hat entschieden, nein, das Spiel können wir so nicht freigeben mit einer ab 18 Freigabe. Und dann kommt nämlich der interessante Fall, weil dann ist es nämlich so, dass dann die BPJM ins Spiel kommt. Aber, wenn ich richtig verstanden habe, auch nicht automatisch, sondern es muss einen Antrag geben, damit die tätig werden kann, oder?
Genau, das ist richtig. Also erstmal noch kurz zur Vollständigkeit. Ein Spiel, was ein USK-Kennzeichen hat, das kann auch nicht mehr indiziert werden. Das steht also ausdrücklich im Gesetz. Wenn das USK-Kennzeichen mal da ist, dann ist das auch gesperrt. Ein Spiel, was kein Kennzeichen hat, das kann indiziert werden. Damit die Bundesprüfstelle aber tätig werden kann, darf sie nicht selber irgendwie sagen, oh ja, wir haben hier ein Spiel, das kennen wir jetzt hier, das würden wir gerne mal indizieren. So läuft's nicht. Das ist also nicht irgendwie so die Jugendschutzpolizei. Sondern die Bundesprüfstelle kann nur tätig werden, wenn das Spiel tatsächlich in Deutschland vertrieben wird. Da sind die Schwellen aber niedrig. Das reicht, wenn irgendein ausländischer Händler das bei Amazon oder eBay auch nach Deutschland verkaufen würde. Dann ist man schon in dem Bereich. Und wenn entweder ein Antrag oder eine Anregung einer dazu berechtigten Person bei der BPJM eingeht. Es kann also nicht die besorgte Mutter oder der besorgte Privatmensch bei der BPJM anklopfen und sagen, hier, ich habe hier so ein Spiel gesehen, indiziert das mal. Sondern antragsberechtigt sind nur ganz wenige Behörden, Jugendämter insbesondere und Ministerien. Und anregungsberechtigt sind alle anderen Behörden und Einrichtungen der freien Jugendhilfe. Das können dann auch irgendwelche Sportvereine oder sonstigen Jugendgruppen, Pfadfinder, solche Gruppen können das sein. Auf einen Antrag muss die BPJM tätig werden, auf eine Anregung kann sie tätig werden. In der Praxis tut sie es aber meistens. Also in der Praxis ist der Unterschied nicht so ausgeprägt. Und wenn dann dieser Antrag oder diese Anregung bei der Bundesprüfstelle eingeht, dann wird eben dieses Medium geprüft. Und dann gibt es verschiedene Verfahren. Es gibt ein vereinfachtes Verfahren und ein Regelverfahren. Je nachdem, welches Verfahren es ist, gibt es dann unterschiedliche Gremien. Es gibt ein Dreiergremium, wo eben nur drei Leute sitzen, ein Zwölfergremium, wo dann diese ganze Juryatmosphäre so ein bisschen hochkommt, besetzt eben mit ehrenamtlichen Beisitzern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die alle sozusagen gemeinsam haben, dass sie sich auskennen sollen mit Jugendlichen, wie Jugendliche so ticken und Medien und wie Medien auf Jugendliche so wirken. Das kann aber ganz unterschiedlich sein. Also da gibt es eben dann Sozialarbeiter und Leute aus Jugendämtern, da gibt es Vertreter aus dem Kunstbereich. Da gibt es Buchhändler manchmal dabei, da gibt es einen Rechtsanwalt auch, der als vom Verband der Erotikanbieter dorthin entsandt wird und so weiter. Das sind immer andere Leute, also es gibt eine ganze Reihe dieser Beisitzer und in jeder Sitzung ist eine andere Zusammensetzung. Und wenn es um ein Spiel geht, dann läuft es so, da gibt es einen Spieletester bei der Bundesprüfstelle, der spielt das Spiel durch oder so weiter halt kommt. Und kennt das dann relativ gut und führt es dann vor. Anders als noch vor 20 Jahren mutet man dem Gremium aber natürlich nicht mehr zu, das komplette Spiel von A bis Z sich anzugucken. Das geht auch gar nicht mehr, wenn man sich überlegt, so ein Open-World-Spiel heutzutage mit 40, 50 Stunden oder noch mehr Inhalten, das funktioniert alles überhaupt nicht. Sondern man guckt sich das mal an, so eine halbe, dreiviertel Stunde und hat dann so die relevanten Szenen gesehen. Wenn der Publisher selber auch da ist oder eben durch den Anwalt vertreten, dann gibt es dann oft noch so eine kleine Fragerunde. Man hat die Gelegenheit, selber auch nochmal zu sagen, ja, wir haben jetzt hier so die drei blutigsten Szenen des Spiels gesehen, aber um das jetzt mal in den Kontext zu bringen, möchten wir doch jetzt gerne mal dieses oder jenes Level nochmal sehen, wo man nämlich nur Gegner umgeht und schleicht und überhaupt niemand tötet und wo es alles ganz harmlos ist, damit man irgendwie nicht den Eindruck bekommt, hier würde man also 40 Stunden nur Blut und Splatter haben. Mhm. Und so diskutiert man dann ein bisschen hin und her und dann beraten die im Geheimen, da erfährt man dann nicht, wer da was wie gesagt und gemeint hat. Und dann wird entschieden, die müssen mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, ein Spiel zu indizieren. Wenn diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommt, dann wird es nicht indiziert. So läuft im Grunde das Verfahren.
Und was bedeutet es, wenn ein Spiel dann von der BPJM geprüft, aber nicht indiziert wurde? Weil dann ist es ja, es hat keine USK-Freigabe, ist aber auch nicht indiziert von der BPJM. Dann ist es ja in so einem Schwebezustand. Was bedeutet es dann genau?
Die BPJM ist eigentlich ihrer eigenen Spruchpraxis relativ treu. Wenn dieses selbe Spiel dann nochmal bei der BPJM landen würde, dann würde das vermutlich in das Dreiergremium, das vereinfachte Verfahren für die eindeutigen Fälle gehen und würde dort durchgewunken, weil man sagen würde, ja, das hat unser Zwölfergremium doch schon mal nicht indiziert. Meistens wird es aber vermutlich so sein, wenn es nicht indiziert wird, dass der Publisher mit dem Spiel nochmal zur USK geht und sagt, jetzt kannst du aber ein Kennzeichen drauf tun, die BPJM hat es ja nicht indiziert. Und so läuft es dann.
Ah,
Und
okay.
dann ist
Ist das
alles auch
der
gut.
Fall, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wo man des Öfteren mal hört, ja, Dead Space ist jetzt in der dritten Prüfung dann irgendwie doch durchgegangen, hat jetzt eine USK-Freigabe bekommen?
Nee, das ist ein bisschen ein anderer Fall. Bei der USK gibt es auch so eine Art Instanzenzug. Da gibt es also ein Gremium, das entscheidet und das sagt in diesem Fall bei Dead Space, ja, ist okay, wird gekennzeichnet. Dann gibt es eine Berufung, da kann man dann nochmal gucken. Oder nee, Quatsch, am Anfang wurde es nicht gekennzeichnet. Ich weiß, die unteren Instanzen weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es ging jedenfalls dann hoch bis in diese dritte Instanz. Das nennt sich das Appellationsverfahren. Und das passiert, wenn irgendein Land, und in dem Fall war es tatsächlich Bayern, um jetzt hier bei unserem Leitmotiv zu bleiben, sagt, die USK wollte dem zwar ein Kennzeichen geben, aber wir wollen es einfach nicht. Und dann wird es ein drittes Mal geprüft und in diesem Fall bei Dead Space war es tatsächlich dann so, dass es erst ganz am Schluss dann wirklich das Kennzeichen bekommen hatte, obwohl das Land Bayern halt sehr schwer dagegen war.
Okay.
Dieses Appellationsverfahren, das wird nur ganz selten durchgeführt, das ist in der Geschichte der USK, glaube ich, zwei, dreimal bisher nur der Fall gewesen. Normalerweise ist es so, dass das Spiel entweder eine Kennzeichnung sofort bekommt oder wenn es keine bekommt, kann der Publisher nochmal in Berufung gehen und dann gibt es nochmal ein weiteres Gremium bei der USK, auch mit ehrenamtlichen Beisitzern, was dann eben nochmal entscheidet und ganz oft wird dann beim zweiten Mal aber gesagt, ja, nee, können wir schon Kennzeichen geben.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden, beziehungsweise hätte ge fälschlicherweise gedacht, das wäre schon bei der BPJM gelegen, aber es ist dann wirklich gar nicht so weit gekommen, sondern
Ja.
hat in der USK seine Kreise gedreht und wurde dann da erst in der dritten Freigaberunde dann freigegeben.
Es gibt noch eine Möglichkeit, das Spiel tatsächlich von der USK zur BPJM und wieder zurückzubekommen. Das ist das sogenannte Zweifelsfallverfahren. Ja, es wird alles noch ein bisschen kompliziert. Wenn die USK nämlich sagt, wir sind uns nicht sicher, ob dieses Spiel noch eine 18 kriegen kann oder ob die BPJM das nicht, wenn sie es in die Finger kriegte, doch indizieren würde. Dann kann die USK das Verfahren aussetzen, das Spiel der Bundesprüfstelle vorlegen und die Bundesprüfstelle macht dann so ein bisschen, ja, man nennt das eine gutachterliche Stellungnahme. Im Gesetz steht es ein bisschen verquer drin, da wird dieser Begriff nicht benutzt, aber alle sind sich eigentlich einig, das ist keine Indizierungsentscheidung, kann es gar nicht sein, weil das Spiel in diesen Fällen ja in den meisten Fällen auch noch gar nicht veröffentlicht ist. Sondern die BPJM guckt sich das an und sagt, wenn wir darüber zu entscheiden hätten, ob wir das indizieren müssen, dann würden wir vermutlich so oder so entscheiden. Und dann geht es zurück zur USK und die USK hält sich dann de facto immer da dran. Und wenn die BPJM gesagt hat, würden wir nicht indizieren, dann kriegt es ein Kennzeichen. Und wenn die BPJM gesagt hat, ja, würden wir wohl indizieren, dann kriegt es keins. Das kann auch passieren.
Wie transparent läuft denn so ein Verfahren ab? Also du hast jetzt schon gesagt, dass das Gremium dann in Anführungsstrichen im Geheimen tagt und das auch nicht rauskommt. Aber wie transparent ist das sowohl für Publisher als auch für Endkonsumenten als auch für Händler? Für die ist das ja auch extrem wichtig, wenn man halt sagt, ich bin ein kleiner Spieleladen und ich nehme Vorbestellungen für Spiel XY an, die ja teilweise, so ist ja die Praxis, ein Jahr vorher oder sowas, bevor das Spiel überhaupt rauskommt, wo noch keiner überhaupt nur ansatzweise dran denken kann, da schon mal irgendwie, dass die USK oder die BPJM da schon mal eine Einschätzung abgibt. Gegeben hat, nehme ich Bestellungen an und dann ja, weiß ich ja aber trotzdem nicht, ob dieses Spiel in dieser Form überhaupt so erscheint, also ob ich diese Bestellungen, wie ich sie annehme als Pre-Order, überhaupt, ob ich denen nachkommen kann. Also das heißt, wo kann ich mich da informieren, wie läuft das ab, wie transparent findet das statt, weil es hat immer für den Konsumenten so den Anschein, als ob das halt alles hinter verschlossenen Türen ausgedealt wird und dann am Ende kommt dann halt mal irgendwo eine Entscheidung hinten raus aus dem schwarzen Kasten.
Ja, ganz so ist es nicht für die Beteiligten. Also bei der USK ist es natürlich so, der Publisher ist natürlich da und der beantragt eine bestimmte Altersfreigabe und die kriegt er dann oder kriegt sie nicht, aber der weiß alles, was da passiert. Bei der Bundesprüfstelle ist es so, dass auch der Publisher natürlich ein Recht auf Anwesenheit in der Sitzung hat. Also der weiß auch so ein bisschen, was da während der Vorführung des Spieles diskutiert wird. Die Beratung des Gremiums, die kriegt er nicht mit. Das ist wie bei Gericht, da ist auch, was die Richter untereinander beraten, geheim. Das erfährt man nachher nicht. Es gibt aber dann eine schriftliche Begründung der Indizierungsentscheidung, in der die relativ lang immer ist. Die ist zwar zum Teil auch textbausteinlastig, aber da steht dann schon immer so ein bisschen drin, was da der ausschlaggebende Grund war, warum es denn indiziert oder nicht indiziert wurde. Man erfährt das also schon, und es gibt auch eine Verpflichtung im Jugendschutzgesetz direkt, wenn man Publisher ist oder auch Großhändler und hat irgendwelche Spiele, die dann indiziert werden, dann muss man seine Abnehmer, die Händler, dann auch darüber informieren. Außerdem gibt es natürlich die Liste der jugendgefährdenden Medien, die viermal im Jahr als in gedruckter Form erscheint. Die kann man bei der Bundesprüfstelle beziehen. Diese Liste, die wird natürlich nicht groß irgendwie in der Gegend rum verbreitet, weil man will ja nicht das als sozusagen Einkaufsliste für Jugendliche verwendet und missbraucht sehen. Deswegen ist es anders als bei Gerichtsurteilen so, dass die Entscheidung der DPJM und auch die Liste der jugendgefährdenden Medien selbst nicht einfach so überall im Netz rumstehen. Aber diese Entscheidungen sind auch gar nicht geheim. Manche werden geschwärzt von der DPJM selbst auf ihrer Website veröffentlicht, wenn mal irgendwie was Interessantes drinsteht, also interessante rechtliche Erwägungen oder ein ganz besonders abgedrehtes Medium. Es gibt ja, wir denken bei der DPJM immer viel an Filme und Spiele, aber es gibt auch tatsächlich Brettspiele, über die mal Indizierungsverfahren gelaufen sind und Comics und alle möglichen Dinge, an die man nicht zuerst mal denken würde. Und solche Sachen werden dann schon veröffentlicht. Man sieht da schon, man kriegt schon so ein bisschen mit, was passiert. Das ist schon dementsprechend da transparent. Was das Thema mit den Vorbestellungen angeht, ist es ja gerade im Spielebereich ganz, ganz oft so, dass es eine deutsche Fassung gibt, die dann gegebenenfalls mit irgendwelchen Kürzungen, Veränderungen, USK-Kennzeichen am Ende bekommt. Und diese kann der Händler natürlich dann jederzeit ausliefern. Die Vorbestellung wird man wohl immer so auslegen müssen, außer es ist ausdrücklich was anderes vereinbart, auf die Version des Spiels beziehen, die halt in Deutschland rauskommt. Manchmal gibt's natürlich den Fall, dass ein Spiel dann in Deutschland gar nicht erscheint, weil es kein Alterskennzeichen bekommen hat und der Publisher sagt, nee, ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier noch eine entschärfte Version zu basteln für Deutschland. Dann kommt es in Deutschland nicht raus. In dem Fall wird der Händler entweder sagen müssen, ja gut, ich muss jetzt alle Vorbestellungen canceln von Kunden, die nicht 18 sind. Aber wahrscheinlich, wenn wir von Indizierung oder 18er-Freigabe sprechen, hätte er ja das sowieso tun müssen, weil auch das 18er-Spiel darf er ja nicht verkaufen an irgendjemand, der unter 18 ist.
Muss er dann auch in jedem Fall prüfen, also im Zweifelsfall in einem lokalen Laden, sage ich mal, ist es kein Problem, weil da kann man ja sagen, da musst du mit Personalausweis vorbeikommen, aber Versandhandel ist da noch ein anderes Thema. Was ich ganz kurz zu USK noch sagen wollte, weil das ist auch so ein Spruch, der gerne mal kommt, die USK indiziert keine Spiele, beziehungsweise sie zensiert keine Spiele, das war das Wort, was ich sagen wollte, Entschuldigung. Das heißt, das machen die Publisher selbst, natürlich, um eine USK-Freigabe zu bekommen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die USK, die sich hinstellt. Und das ist ja gerne was hier irgendwie vorgeworfen wird. So, ja, hat die USK wieder zensiert und Zensur, Ausrufezeichen 1.11 und ähnliches. Das machen die überhaupt nicht, sondern die sagen gegebenenfalls nur, für dieses Produkt können wir keine Freigabe, keine Einordnung vergeben. Bitte nochmal ändern. Und dann wird das eben geschnitten. Es werden Änderungen vorgenommen von den Publishern selber. Und dann reichen die das nochmal ein und sagen jetzt, wir haben jetzt eine neue Version und die wurde um die und die Teile gekürzt. Und dann sagt die USK gegebenenfalls, ja, dann können wir jetzt eine 18 draufkleben.
Ja, genau so ist es. Die USK schreibt überhaupt niemandem irgendetwas vor. Die sagt nur, dafür gibt es ein Kennzeichen oder dafür gibt es kein Kennzeichen. Und was die USK allerdings auch tut, was man auch machen kann als Publisher, man kann da also hingehen und kann mal unverbindlich ein Gutachten oder eine Einschätzung zu dem Spiel bekommen. Also man geht hin und sagt, ich will das jetzt noch nicht zur Kennzeichnung einreichen, aber guck mal drauf. Was hältst du denn davon, so ungefähr? Das kostet natürlich auch alles nochmal Geld. Es ist halt eine Dienstleistung, die erbracht wird. Und dann gibt es dort halt Leute, die gucken sich das an und sagen, naja, das und das sehen wir kritisch, das könnte bei der Freigabe ein Problem sein. Und dann kann der Publisher natürlich selber entscheiden, ob er sagt, okay, dann nehme ich das jetzt raus, bevor ich das offiziell einreiche. Oder ob er sagt, nee, ich lasse es drauf ankommen, ich versuche das zu argumentieren, dass ich dafür doch ein Kennzeichen kriege. Oder eben andere Publisher, die dann sagen, nee, also wenn ich das rausnehmen muss, dann ist das Spiel nicht mehr so, wie ich es mir vorstelle, dann veröffentliche ich es in Deutschland halt nicht. Das sind alles mögliche Reaktionen also definitiv geht nicht ein Spiel bei der USK rein, wo die USK dann sagt, da klebe ich jetzt eine 18 drauf, aber nur wenn du, aber du musst, bevor du es veröffentlichst, noch das und das und das rausnehmen. Das passiert also nicht. Passiert bei der Bundesprüfstelle im Übrigen auch nicht. Also die indiziert irgendwas, die sagt, so wie das jetzt ist, geht es nicht. Sie sagt natürlich in der Indizierungsentscheidung dann auch, was die Gründe dafür waren. Und natürlich kann man dann eins und eins zusammenzählen, wenn man dann möchte. Und kann sagen, na gut, okay, an dem und dem hat die BPJM sich gestoßen. Wenn ich das jetzt entferne und das irgendwie nochmal versuche auf den Markt zu bringen, dann komme ich damit wahrscheinlich durch. Aber auch da sagt die BPJM nicht, hier komm, du darfst das übrigens verkaufen, wenn du das und das magst, sondern sie sagt nur, dieses Medium, was wir hier konkret zu beurteilen haben, darf so nicht aus den und den Gründen.
Okay, und dann gibt es bei der BPJM ja, die Indizierung ist ja nicht gleich Indizierung, sondern es gibt dann da die sogenannte Liste A und Liste B, was auch immer so etwas ominös im Raum rumfliegt. Jetzt bitte auch korrigier mich, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle. Ich habe es immer so verstanden. Die Liste A bedeutet eben, okay, das Spiel hat keine USK-Freigabe bekommen, es ist indiziert auf Liste A. Bedeutet aber trotzdem, dass es an Volljährige verkauft werden darf. Es darf eben nur nicht beworben werden. Es darf nicht im freien Verkauf sich befinden, also sprich im Laden ausliegen, im Schaufenster liegen, sondern es darf im Prinzip nur unter der Ladentheke, wie man immer so salopp sagt, verkauft werden. Liste B bedeutet dann tatsächlich, dieses Spiel ist beschlagnahmt. Das kann auch, glaube ich, nur ein Gericht machen. Also das darf dann nicht mal mehr die BPJM, sondern da muss dann wirklich ein Richter das auch alles absegnen. Und dann heißt es auch wirklich, okay, eine Beschlagnahme bedeutet wirklich, das Spiel darf auch nicht mehr unter der Ladentheke oder sonst wie verkauft werden, sondern es darf überhaupt nicht mehr verkauft werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Leider nicht. Es ist also in der Tat so, es gibt sogar vier Teile der Liste. Liste A, Liste B, Liste C und Liste D. A und B sind für Trägermedien, also DVDs und so weiter, und C und D sind für Internetangebote. Das können auch Download-Apps bei iTunes sein. Da gab es vor 2 Wochen oder so das erste Verfahren zu einer App tatsächlich, die dann nicht indiziert wurde. Das war auch sehr schön. Aber die wäre dann, wenn sie indiziert worden wäre, in Liste C gewandert. C und D werden nicht veröffentlicht, weil das wäre im Wesentlichen nur eine Linkliste zu jugendgefährdenden Angeboten. Das will man nicht. Und Liste A und B, die werden veröffentlicht. Das sind die Trägermedien. So, Liste A und C, das sind die, wo die Bundesprüfstelle sagt, ja, dieses Trägermedium oder Telemedium ist jugendgefährdend aus einem der Gründe, die das Jugendschutzgesetz halt so vorsieht, also verrohend, zu Gewalttätigkeit anreizend, zu Verbrechen anreizend, kriegsverherrlichend, den Nationalsozialismus irgendwie glorifizierend. Da gibt es also eine ganze Reihe von Sachen. Aber das verstößt nicht gegen ein Strafgesetz nach Einschätzung der BPJM. Liste B und Liste D sind diejenigen, wo die Bundesprüfstelle sagt, das ist nicht nur jugendgefährdend, sondern nach unserer Einschätzung verstößt das auch gegen eine Norm aus dem Strafgesetzbuch, also zum Beispiel diese strafbare Gewaltdarstellung 131 StGB oder Volksverhetzung oder diese Pornografietatbestände. Nicht die einfache Pornografie, die wird sowieso nicht mehr indiziert. Das muss sich keiner mehr angucken, weil das alles von Gesetz wegen als indiziert gilt. Aber was weiß ich, Kinder, Tier, Gewalt und so weiter. So. Diese Einschätzung, wir hatten ja gerade eben vorhin schon gesagt, im Zwölfergremium der BPJM, wenn dort mal ein Jurist sitzt, dann ist es Zufall. Stimmt nicht ganz. Die Vorsitzende der Bundesprüfstelle und die Stellvertreterin, eine von beiden leitet immer die Sitzung, die sind auch Juristen. Aber von diesen Beisitzern, wenn da mal ein Jurist dabei ist, ist es Zufall. Und die sollen jetzt entscheiden über die Auslegung der Strafgesetze und eine Einschätzung darüber abgeben, ob das Medium jetzt unter so ein Strafgesetz fällt oder nicht. Das ist meine private Meinung vom Gesetzgeber sehr, sehr unglücklich gelöst. Und es führt auch immer mal wieder dazu, dass die Bundesprüfstelle irgendwo sagt, das ist Liste B und danach ein Gericht feststellt, nein, das ist überhaupt nicht Liste B, denn hier ist überhaupt gar keine Strafnorm verletzt. Die Liste B-Indizierung führt erstmal nur dazu, dass die Bundesprüfstelle nach Abschluss des Indizierungsverfahrens die Staatsanwaltschaft einschaltet. Und dann wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder auch nicht, das hat die Staatsanwaltschaft dann in der Hand. Und wenn irgendwann eine Gerichtsentscheidung in so einem Fall tatsächlich mal ergeht, dass es wirklich Liste B ist, dann bleibt es in Liste B. Und wenn eine Gerichtsentscheidung ergeht, dass das Spiel nicht strafbar ist, dann wird es in Liste A umgetragen. Aber die Liste B-Eintragung, die ist für die Gerichte gerade nicht verbindlich und mit der ist auch noch keine Beschlagnahme verbunden. Was Trägermedien angeht, also DVDs und Filme und so weiter, ist der Unterschied in den Rechtsfolge von Liste A und Liste B eigentlich erstmal fast vernachlässigbar. Denn die ganzen Werbe- und Vertriebseinschränkungen, die gelten gleichermaßen für Liste A und Liste B. Das kleine Problem ist halt, wenn irgendjemand erwischt wird beim Verkauf von Liste B und ein Gericht dann nachher wirklich sagt, das war strafbar, dann kann er sich natürlich nicht damit rausreden und sagen, oh, habe ich nicht gewusst, dass das strafbar ist, weil man dann ihm sagt, naja, hättest du ja mal gucken können, es war in Liste B, da hättest du ja mal dran denken können, dass das strafbar ist. Andersrum, wenn irgendwas in Liste A ist und ein Gericht später sagt, das ist aber strafbar, das kann theoretisch auch passieren, dann könnte der Händler wenigstens sagen, naja, also dass ich das nicht an Minderjährige verkaufen darf, weiß ich ja, habe ich mich auch dran gehalten, idealerweise. Aber dass du mir jetzt hier sagst, das ist eine strafbare Gewaltdarstellung oder Volksverhetzung, das sehe ich jetzt nicht, weil es stand ja in Liste A. Die Bundesprüfstelle hat ja gesagt, das ist nicht strafbar. Und dann gibt es mal eine Ausnahme von der Regel, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wenn man nämlich gar nicht erkennen konnte, dass man hier eigentlich gegen Strafgesetz verstößt, weil jemand, der es eigentlich besser wissen müsste, einem gesagt hat, das ist nicht strafbar, dann wird man nicht bestraft. Das ist so ein bisschen in der Praxis eine Konsequenz von Liste A und Liste B. De facto ist es natürlich so, und da verrate ich auch kein Geheimnis, dass man als Anwalt seinen Mandanten natürlich rät. Also wenn irgendwas in Liste B steht, solltet ihr das tunlichst lieber nicht vertreiben, auch nicht unter der Ladentheke, weil es eben dieses Strafbarkeitsrisiko gibt und weil irgendwo eine Staatsanwaltschaft auf jeden Fall schon mal auf den Plan gerufen wurde, weil die DPJM das automatisch macht.
Okay, also das heißt, wir haben wieder den klassischen Fall zwischen, in der Theorie ist es eigentlich so, in der Praxis stellt es sich dann aber so dar und da war ich gar nicht so weit weg, oder?
Ja, und du warst an einer anderen Stelle auch noch nicht so weit weg, wenn wir nämlich dann mal kurz in den JMSDV springen. Da ist es tatsächlich so, dass Inhalte, die in Liste B stehen, in Online-Medien überhaupt nicht verbreitet werden dürfen. Gar nicht, unter keinen Voraussetzungen. Anders als Liste A-Inhalte, die dürfen sozusagen unter die Ladentheke des Internets in die sogenannten geschlossenen Benutzergruppen. Da können wir vielleicht sowieso gleich noch mal kurz drüber sprechen, was das ist.
Bevor wir dazu kommen, beziehungsweise das ist eigentlich eine Anschlussfrage dran, weil geschlossene Benutzergruppen, ich habe es ja auch schon kurz erwähnt, sind dann eben sowas wie geschlossene Online-Shops, die man erst, also ein ab 18er Bereich, wie man das so schön nennt, die man eben erst ab nach einer vorherigen Registrierung und dann muss man irgendwie diese Personalausweisnummer hinschicken, kennt man ja von einigen einschlägigen Online-Shops und dann bedeutet das, wenn man dort freigeschaltet wird für diesen Bereich, weil man Personalausweiskopie oder ähnliches hingeschickt hat, dann darf man dort diese Spiele auch sehen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu diesen Listenteilen, wenn ein Spiel indiziert wurde, egal jetzt auf welcher Liste, was bedeutet das für mich als Privatperson? Gehen wir mal von dem Fall aus, ich habe das jetzt im Ausland im Urlaub gekauft und ich besitze es zu Hause. Ist das schon, und jetzt gehen wir mal wirklich vom schlimmsten Fall aus, dieses Spiel steht auf Liste B, also es wirklich erfüllt ein Straftatbestand. Ist das strafbar, wenn ich dieses Spiel zu Hause besitze? Als erste Frage. Und als zweite Frage, was passiert denn, wenn ich das jetzt privat verkaufe? Also ich einfach meinem Kumpel in der Nachbarschaft sage, hier willst du das Spiel haben, gib mir einen Zehner dafür, kannst du haben.
Da müssen wir jetzt unterscheiden. Also, wenn es nur jugendgefährdend ist, dann darfst du das besitzen, wie du lustig bist, und du darfst es auch deinem Kumpel verkaufen, solange der volljährig ist. Solange du da nicht irgendwie jetzt öffentlich Werbung dafür machst. Ja? Du darfst das natürlich nicht bei eBay reinstellen oder irgendwie eine Kleinanzeige dafür machen. Aber wenn dein Kumpel zu dir nach Hause kommt und sagt, ey, hier, du hast das und das Spiel, das würde ich gerne haben, du spielst das ja eh nicht, ja, kannst sagen, hier, gib mir 10er, fertig, aus. Kein Problem. Wenn es ein Spiel ist, was strafbar ist, dann kommt es darauf an, warum es strafbar ist. Bei manchen Sachen, Kinderpornografie zum Beispiel, ist schon der Besitz strafbar, wie wir ja alle in letzter Zeit immer wieder der Presse entnehmen konnten. Nun kenne ich kein kinderpornografisches Spiel, aber ich will nicht ausschließen, dass bei so manchen japanischen Irrungen und Wirrungen sowas vielleicht auch mal dabei ist. Bei anderen strafbaren Spielen ist der bloße Besitz noch nicht strafbar, es sei denn, du besitzt mit dem Zweck ist dann zu verkaufen und zu vertreiben. Und verkaufen darfst du es dann nicht.
Okay, also selbst der Privatverkauf, weil das ist ja eindeutig kein gewerblicher Verkauf, wenn ich das irgendwie
Das ist
meinem Nachbarn
egal. Also
verkaufe.
ob gewerblich oder privat ist egal. Man darf das dann nicht einem anderen zugänglich machen.
Okay. Gut, wissen wir da auch Bescheid. Jetzt wolltest du noch mal auf diesen geschlossenen Bereich irgendwie eingehen. Das ist nämlich dieses klassische Verkauf unter der Ladentheke, wie man das immer umgangssprachlich nennt, oder?
Genau, dazu wollte ich kurz was sagen, auch weil es da wieder Online-Offline-Unterschiede gibt. Und du hast gerade eben schon wieder genau diese Reizworte gesagt, Persokopie, wo sich dann schon wieder dem Jugendschutzrechtler und vor allem Datenschutzrechtler die Gänsehaut irgendwie auf den Rücken schleicht, weil Persokopie geht leider gar nicht.
Okay.
Dazu gleich. Aber wenn ich jetzt eine DVD habe, die ich verkaufen möchte, eine indizierte, ja, dann kann ich das in der Tat unter der Ladentheke machen. Das heißt, ich bin in meinem Laden, es kommt ein Kunde rein, der fragt danach, hast du das in das Spiel? Dann kann ich sagen, hier, bist du volljährig, zeig mir mal deinen Ausweis, okay, hier hast du das Spiel. Es gibt noch so ein paar Einschränkungen. Man darf indizierte Medien beispielsweise grundsätzlich nicht im Versandhandel verkaufen. Man darf die auch nicht in irgendwelchen Kiosken verkaufen oder sonstigen Verkaufseinrichtungen, die sozusagen von der Allgemeinheit umspült werden, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche diese Transaktion dann irgendwie sehen können. Man darf sie natürlich verkaufen in Ladengeschäften, wo von vornherein Kinder und Jugendliche nicht rein dürfen. So wie das früher die Videotheken waren, die es ja heute kaum mehr noch gibt, wo die Scheiben zugeklebt waren, wo man von außen nicht reingucken konnte, wo man nur als Volljähriger rein durfte. Und wenn man dann drin war, dann war man volljährig und dann war das kein Problem. Das ist der Verkauf von Trägermedien. Im Internethandel ist es ein bisschen anders. Also grundsätzlich steht im Jugendschutzgesetz mal drin, sowohl indizierte Medien als auch Medien, die eine 18er Freigabe von der USK bekommen haben, dürfen im Versandhandel nicht verkauft werden. Jetzt staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, warum sehe ich denn bei Amazon und eBay so viele 18er Titel? Das ist deswegen der Fall, weil das Jugendschutzgesetz eine ganz witzige Definition von Versandhandel hat. Versandhandel ist nämlich dann kein Versandhandel, wenn zwar etwas versandt wird, aber durch den speziellen Versand sichergestellt wird, dass Kinder und Jugendliche das nicht in die Hände kriegen. Das ist das, was bei Amazon Spezialversand heißt. Da gab es in letzter Zeit so ein bisschen Rechtsprechungsuneinigkeit darüber, ob das denn jetzt nun im Einzelnen tatsächlich reicht oder nicht. Aber wir können uns vereinfacht vorstellen, wenn ich weiß, dass irgendjemand volljährig ist, und ich sicherstelle, dass nur der das in die Hand kriegen kann, dann kann ich das auch im Versandhandel verkaufen. Sowohl indizierte Sachen als auch 18er Titel. Und dieser Spezialversand funktioniert ja bekanntlich so, dass der Zusteller auf das Päckchen guckt, da steht ein Name drauf und dann muss er sich genau von dieser Person den Ausweis zeigen lassen und gucken, ob genau diese Person 18 ist. Und genau an diese Person kann er es dann aushändigen. Kompliziert wird es natürlich dann im Internet. Wenn ich Versandhandel so betreibe, dass ich einen gedruckten Katalog habe, den ich vorher nur Volljährigen aushändige, dann weiß ich, wer aus dem Katalog bestellt, wird wohl volljährig sein, dann mache ich das mit einem Einschreiben eigenhändig oder so. Okay. Ich kann aber nicht ein indiziertes Medium einfach so bei Amazon reinstellen, weil damit würde ich ja nicht nur möglicherweise den Versandhandel machen, den ich mit diesem Spezialversand abwickeln kann, sondern ich würde auch Werbung für dieses indizierte Medium machen, was dann jeder sehen kann. Und hier kommen wir dann zu der sogenannten geschlossenen Benutzergruppe. Um eine geschlossene Benutzergruppe aufzubauen, zu der nur Volljährige Zugang haben im Internet, reicht es nicht, wenn ich hingehe und sage, gib mal deine Personnummer ein. Das war früher, da gibt es auch Rechtsprechung zu bis zum Bundesgerichtshof, dass das nicht ausreicht. Weil natürlich einfach jedes Kind Papas Personnummer irgendwie rausfinden kann, diese Nummer dann eingeben kann und dann Zugriff hat. Das ist also zu leicht zu umgehen. Das Einschicken von Persokopien funktioniert auch nicht, weil Papas Perso kann ich auch kopieren. Aus jugendschutzrechtlicher Sicht ist das also zu leicht zu umgehen. Und aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es einfach nicht erlaubt. Man darf keine Persos kopieren und man darf als Unternehmen sich keine Persokopien zusenden lassen. Ausnahmen gibt es dann bei so Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz, wenn man ein Online-Konto anlegt. Auch Rechtsanwälte müssen manchmal nach dem Geldwäschegesetz irgendwelche Dinge prüfen. Wir dürfen uns auch Perso-Kopien schicken lassen. Aber so der Online-Händler, der darf es nicht. Auch dazu gibt es Rechtsprechung. Steht alles bei spielerecht.de im Übrigen, kann man das alles nachlesen. So, sondern was man machen muss, ist, man braucht eine Face-to-Face-Identifizierung, die dann auch, wo man wirklich denjenigen mal gesehen hat. Seit neuestem können sich die Jugendschutzbehörden auch vorstellen, dass man das per Webcam macht. Und dann braucht man ein hinreichend missbrauchssicheres System, was irgendwie so gestaltet ist, dass derjenige, der den Zugangsschlüssel hat, keinen Anreiz hat, den irgendwie weiterzugeben oder weiterzuverbreiten. Früher hat man das gemacht mit irgendwelchen Smartcards, Dongles und so weiter. Mittlerweile gibt es auch Systeme, die etwas einfacher zu bedienen sind. Es gibt ein System, das setzt aufs Online-Banking auf. Die Bank hat ja jeden Kunden irgendwann mal identifiziert, müssen sie aus Geldwäschegründen. Wissen also bei jedem Kontoinhaber, ob der volljährig ist oder nicht. Und dann gibt es also ein System, wo man sagt, okay, ich will jetzt hier in diese geschlossene Benutzergruppe rein. Okay, dann leiten wir dich jetzt mal in dein Online-Banking weiter. Du loggst dich dort ein, gibst eine TAN ein und dann meldet die Bank an den Betreiber der Seite, hey, der sowieso, der gerade hier, oder der Nutzer, der hier gerade auf deine Seite gehen möchte, der ist ausweislich unserer Geldwäscheprüfung bereits volljährig. Und dann hat man das.
Okay, entbehrt aber auch nicht einer gewissen Ironie, dass man sagt, wenn ich meine Personalausweisnummer eingebe, dann ist das datenschutzrechtlich bedenklich, aber Zugang auf mein Bankkonto kann ich dir natürlich geben.
Den Zugang auf das Bankkonto kriegt natürlich nicht der Händler, sondern man loggt sich in sein eigenes Online-Banking an. Das Einzige, was die Bank macht, ist, sie schickt eine Message, der Nutzer, der hier gerade bei dir rein will, der ist volljährig. Ja, nein. Mehr erfährt er nicht. Der erfährt keine Kontonummer, der erfährt kein gar nichts. Man kann das System natürlich auch mit einer Zahlung koppeln. Ja, wenn ich Geld dafür nehme, dass ich Leute in meine geschlossene Benutzergruppe lasse, dann erfährt der Händler erstens, der Typ hat gerade die Überweisung losgeschickt in Höhe von x Euro. Zweitens, er ist auch volljährig, du kannst ihn reinlassen. Das ist natürlich auch nochmal ein Anwendungsfall. Aber so kann man es machen. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Systeme, aber die sind alle etwas komplexer, als einfach zu sagen, ich schicke irgendwo mein Perso hin. Weil das, wie gesagt, erstens jugendschutzrechtlich nicht reicht und zweitens datenschutzrechtlich nicht erlaubt ist.
Okay, also das heißt, diese Praxis, wie sie durchaus üblich ist, ich habe die jetzt ja nicht aus Spaß an der Freude oder aus Dummheit so zitiert, sondern ich kenne sie selber von Online-Shops, ist eigentlich nicht rechtens.
Genau, so okay. Ist es.
Schade. Dann kommen wir mal zum, in Anführungsstrichen, für uns auch sehr interessanten Teil, weil das war auch der Auslöser für diesen Podcast jetzt, wie wir ihn jetzt in der Form organisiert haben, nämlich, dass wir auch immer das Problem haben. Bei uns geht es ja nicht nur darum, dass wir in diesem Podcast eben die Spiele spielen, sondern wir wollen ja auch drüber reden. Und dann ist es ja nochmal ein ganz anderer Aspekt. Da geht es ja nicht nur um das, wie kann ich das Spiel bestellen, darf ich es besitzen, darf ich es nicht besitzen, wo kann ich es kaufen, sondern da geht es ja auch nochmal darum, ist dieses, dass wir drüber sprechen, also sprich eine Rezension oder ein Testbericht, ist das schon im Prinzip ein Ankündigen oder ein Anpreisen im öffentlichen Raum und ist das eigentlich erlaubt? Weil wir verkaufen das Spiel ja nicht, das heißt, wir machen es eigentlich niemandem zugänglich und das, wenn ich deine Ausführung richtig verstanden habe, darauf bezieht sich ja die Rechtsprechung, sondern wir machen ja im Prinzip eine Rezension, die müsste doch, bitte korrigier mich, eigentlich von der Pressefreiheit gedeckt sein.
Ja, grundsätzlich sind Rezensionen natürlich auch von der Pressefreiheit gedeckt. Es ist allerdings schon so, also es gibt ja im Jugendschutzgesetz, in Paragraphen 15, wo da drin steht, was mit einem indizierten Medium alles nicht passieren darf, da wird unter anderem eben Anbieten, Ankündigen, Anpreisen genannt. Und das Anpreisen zum Beispiel erfordert ausdrücklich keinen Hinweis auf irgendeine mögliche Bezugsquelle, wo man das kaufen kann, sondern der Gesetzgeber sagt, allein wenn ich irgendwo den Namen des Mediums erwähne und dann irgendwie dazu sage, dass das ganz toll ist, in dem Moment habe ich durchaus schon ein Anpreisen verwirklicht. Der Gegenbegriff wäre dann ein Ankündigen, da muss ich dann auch dazu sagen, wo man das beziehen kann. Da reicht es dann aber auch, wenn ich einfach nur sage, das Spiel sowieso kannst du da und da beziehen. Da muss ich nicht groß irgendwie ja anpreisen, was auch immer dann die Schwelle dafür ist. Und anbieten ist natürlich sozusagen schon mitteilen, hier bei mir kannst du es bekommen. Ganz häufig werden diese ganzen Formen einfach unter dem Begriff der Werbung zusammengefasst und dann auch in der Rechtsprechung und in der Rechtsliteratur nicht total trennscharf immer aufgegliedert. Und es gibt also Rechtsprechung, die ist schon ein kleines bisschen älter, vom Bundesgerichtshof aber, die sagt, na, ein kritischer Pressebericht über einen indizierten Videofilm, das ist noch kein Werben im Sinne dieser Einschränkungen. Da wird man also sagen können, naja, wenn man sich irgendwie mit so einem Spiel kritisch auseinandersetzt, dann ist es möglicherweise noch erlaubt.
Aber kritisch auseinandersetzen bedeutet nicht, dass ich es kritisieren muss. Das heißt es nicht, ich muss es schlecht finden, sondern eine kritisieren im Sinne von, ich schreibe eine Kritik und eine Kritik kann ja auch bedeuten, dass ich es gut finde.
Ja, möchte man zunächst mal meinen. Das ist aber nur das eine Ende des Spektrums. Das andere Ende des Spektrums, noch gar nicht so lange her, Oberlandesgericht Hamburg aus dem Jahr 2007, eine positive Rezension eines indizierten Werkes im Internet ist Werbung. Und zwischen diesen beiden Polen...
Ich bin übrigens sehr froh, dass die Hamburger schuld sind, nicht die Bayern an dieser Stelle mal.
Ja, auch das ehemalige bayerische oberste Landesgericht, das war so eine Spezialität, das gab es nur in Bayern, da gab es nicht nur das Ober, sondern auch das Oberste, gibt es mittlerweile nicht mehr. Das hat früher auch über indizierte Trägermedien und so weiter Dinge entschieden. Da ging es dann aber um Dinge, die heutzutage nicht mehr so wirklich relevant sind. Darf ich in ein indiziertes Buch hinten rein eine Seite mit Werbung für ein anderes indiziertes Buch machen? Da sind wir irgendwie von weg. Das interessiert uns heute nicht mehr so virulent. Aber in der Tat, also es gibt in der Rechtsprechung diese beiden Pole, der kritische Zeitungsbericht. Ich kenne jetzt nicht den Bericht, den Wortlaut dieses Berichtes, über den da entschieden wurde. Wenn da natürlich drin stand, das ist ein ganz furchtbares, gewalthaltiges Spiel, dann kann man leicht verstehen, wie die Rechtsprechung zu diesem Ergebnis kommt. Bei der positiven Rezension, die das OLG Hamburg entschieden hat, habe ich jetzt auch den Wortlaut nicht im Kopf, aber wenn man dort sagt, das ist ein super tolles Spiel, ihr müsst es alle spielen, dann kann man sich auch leicht vorstellen, warum das Gericht dort auf die Idee kommt, das könnte wohl Werbung sein. Und irgendwo dazwischen spielt sich natürlich die gesamte öffentliche Äußerung über indizierte Spiele ab. Ich würde also so als Anwalt immer eher dazu raten, ein bisschen vorsichtig zu sein. Mhm. Wenn man denn sich inhaltlich mit der Indizierung als solcher, mit der Indizierungsentscheidung auseinandersetzt und vielleicht auch mit der Frage, ob das denn jetzt zu Recht indiziert wurde oder nicht und wie bestimmte Dinge auf Kinder und Jugendliche wirken, dann könnte das eher dafür sprechen, dass man aufgrund der Pressefreiheit solche Dinge noch mal sagen darf. Wenn man eine Rezension macht, die sich im Wesentlichen darauf beschränkt zu sagen, das ist ein total tolles Spiel und da kann man das machen und dann das machen, es hat super viel Spaß gemacht und ach ja, es ist indiziert, dann ist man eher in einem Bereich, wo man vielleicht eine Werbung für ein indiziertes Spiel macht und noch viel schlimmer, wenn man dazu sagt, dass es indiziert ist, macht man möglicherweise, je nachdem wie man es formuliert, sogar Werbung mit der Indizierung und das ist separat nochmal verboten. Also ich darf nirgendwo Werbung für ein Spiel machen unter Hinweis darauf, dass es indiziert wurde.
Also hat der Gesetzgeber auch schon erkannt, dass der Reiz des Verbotenen da durchaus wirken kann. Das heißt, sprich, selbst ein mäßiges Spiel, was aber dadurch beworben wird, ey, das ist total illegal und verboten und so, dass das auf einmal noch einen ganz viel größeren Reiz auswirken kann.
Natürlich, der Gesetzgeber, der ist gar nicht blöd, was das angeht. Auch diese ganzen hohen Hürden, die man bei den geschlossenen Benutzergruppen zum Beispiel aufgestellt hat, das basiert natürlich alles darauf, dass man genau weiß, dass man nicht diese amerikanische Tour fahren kann, ich bin über 18, ja, nein, weil man genau weiß, dass natürlich der Jugendliche auch vor seiner eigenen Neugier bis zu einem gewissen Grad geschützt werden muss und die Systeme schon halbwegs umgehungssicher gestaltet werden müssen.
Jetzt ist ja so, in der Praxis, wie wir sie kennen, und das ist auch das, was wir uns dann zu eigen gemacht haben, wir haben dann wir haben das Spiel besprochen, haben aber weder im begleitenden Blogpost noch im Namen der Datei noch sonst irgendwo den Namen genannt des Spiels. Wir haben ihn im Podcast rausgepiepst mit Piepsgeräuschen einfach oder wir haben Synonyme verwendet. Also sprich, wir haben den Spielenamen eben anders ausgesprochen, als er jetzt eigentlich dann genannt wird. Also Doom können wir zum Beispiel nennen, weil das wurde ja deindiziert vor einigen Jahren. Und da hätten wir dann in diesem Fall gesagt Room 2 oder sowas. Ist man mit dieser gängigen Praxis, wie sie ja durchaus auch in Printheften stattfindet oder in anderen Online-Medien, ist man damit eigentlich sicher oder ist das im Prinzip nur so falscher Glaube, dass man damit vermeiden könnte, dass man rechtlichen Ärger bekommt?
Das wird auf die konkrete Ausgestaltung ankommen. Also man kann schon argumentieren, dass man dann eigentlich ja gar keine Werbung für das Spiel mehr macht, wenn man sich schon Mühe gibt, dass man den Namen gar nicht sagt. Aber wenn ich mich so erinnere an PC-Zeitschriften vor langer, langer Zeit, da gab es ein Spiel, das in der Tat aus verschiedenen Gründen beschlagnahmt ist und beschlagnahmt bleiben wird und Liste B bleiben wird und alles. Nee, damals gab es noch keine Liste B, aber wenn es heutzutage indiziert werden würde, Liste B würde, das in diesen Spielezeitschriften immer als Hundefelsen bezeichnet wurde. Das sagt dir bestimmt auch noch was. Ich fand es immer sehr putzig und konnte mir gar nicht so wirklich vorstellen, warum man das denn jetzt so macht. Man sieht auch genauso häufig, dass der Name des Spiels tatsächlich genannt wird und man sich damit auseinandersetzt. Wenn man bei Spielerechte.de guckt, sieht man auch, dass wir uns mit diesen ganzen Themen auch unter Nennung der Namen dieser Spiele befassen. Nun können wir immer noch sagen, wir machen ja hier auch einen Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Diskussion. Das ist natürlich keine Werbung fürs Spiel. Bei so einem Spiele-Rezensions-Podcast ist es vielleicht ein bisschen anders. Vielleicht muss man hingehen und auch sagen, na, kennen wir wirklich Fälle, wo ein Podcaster wegen einem rausgepiepten Spiel sogar noch mal belangt wurde? Ich kenne keinen. Rechtlich hundertprozentig sicher möchte ich nicht sagen, aber diese Maßnahmen sind natürlich alles Bausteine, die dazu führen, dass man immer weiter wegkommt von einem Verstoß und von der Jugendgefährdung und immer näher hin dazu, dass man sagt, wir machen doch hier Presseberichterstattung.
Okay, also die Tatsache, dass wir gepiepst haben, wird uns zumindest als mildernder Umstand im Zweifelsfall ausgelegt.
Würde man sicher so sehen. Aber auch da gilt, also Piepsen, Schwärzen, Synonyme, alles das rettet dich nicht mehr, wenn du sagst, ich habe hier das tolle Spiel Pieps, was gerade rauskam und da gibt's Zombies und die kann man zermatschen und das ist super geil, wie das Blut da spritzt. Und so. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Mhm. Auch dann wird das Piepsen dich, wenn dir einer Böses will, nicht retten.
Okay. Jetzt mal eine Frage, die jetzt grundsätzlich eigentlich nur uns betrifft, und zwar: Wir hatten da eine sehr lebhafte Diskussion mit den Hörern auch unter diesen Folgen, die sich teilweise schrecklich beschwert haben, dass wir da gepiepst haben und gesagt haben, das ist ja unhörbar. Und dann kam auch oft immer der Vorwurf so, naja, das ist ja vorauseilender Gehorsam. Und überhaupt, Podcasts sind doch gar keine redaktionelle Berichterstattung. Wie ist das aus rechtlicher Sicht zu sehen? Also könnten wir uns im Zweifelsfall darüber retten, sage ich mal, dass wir sagen, naja, wir machen ja gar keine redaktionelle Berichterstattung in dem Sinn.
Naja, also es rettet dich natürlich nicht, wenn du keine redaktionelle Berichterstattung machst, wenn du Werbung machst für ein Spiel. Mhm. Ob man das jetzt als redaktionelle Berichterstattung bezeichnet, hin oder her, das ist egal. Ich würde aber sagen, dass ein Podcast durchaus redaktionelle Berichterstattung sein kann. Das, was wir hier heute machen, würde ich ohne weiteres darunter fassen. Du führst ja jetzt ein Interview mit irgendjemand, der dir Input zu einem Thema gibt. Das, so ein Interview könnte genauso gut von irgendeiner Zeitung gedruckt werden.
Und, oder im Deutschlandfunk laufen.
Oder im Deutschlandfunk laufen und niemand würde... Im Deutschlandfunk würde es wahrscheinlich nicht so lange laufen, aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist ja keine redaktionelle Berichterstattung oder das ist ja keine Presse und Journalismus und so weiter, keine Medienfreiheit. Also da kommst du eigentlich nur hin, wenn du irgendeinen völligen Gaga-Podcast machst und dann bist du irgendwann in der Kunstfreiheit. Was macht die Presse und warum tauchen bestimmte Geschichten in der Presse so auf, wie sie da auftauchen? Vorauseilender Gehorsam, das ist immer so negativ besetzt. Aber wenn ich Journalist bin und über irgendwas schreiben will, wo ich mich in ein rechtlich heikles Thema begebe, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass ich hingehe und sage, ich möchte jetzt mal das Risiko, dass mir hier einer an Karren fährt, deswegen dadurch minimieren, dass ich bestimmte Dinge nicht explizit nenne und bei bestimmten Dingen eher in Andeutung bleibe und bei bestimmten Dingen einfach nicht zurückhaltender äußere, als ich das vielleicht tun würde, wenn ich hier über Super Mario spreche. Das mag genau der Grund sein dafür. Vielleicht solltest du dazu mal mit einem Printjournalisten schreiben, der über so Medienthemen schreibt, dann der kann dir vielleicht noch genauer sagen, was in seinem Kopf dazu vorgeht. Mhm.
Was auch so ein bisschen anschließt an die Frage ist so, also sagen wir mal, früher war das ja alles relativ deutlich, was ist Medienberichterstattung und was nicht und quasi private Meinungsäußerung ist geschützt. Jetzt gibt's aber, finde ich, gerade im Internet so Fälle, wo man sagt, ja gut, was darf ich denn über ein Spiel twittern, was indiziert ist, wenn ich, sagen wir mal, 12.000, 20.000 Follower habe, ist das dann noch eine private Meinungsäußerung oder ist dann eigentlich diese Nutzung von Twitter ja im Grunde eigentlich, ich nutze das ja schon wie Medium, weil ich kann mich ja nicht mal damit rausreden und sagen, ja, das wusste ich ja nicht, dass das irgendjemand quasi in der Öffentlichkeit mitbekommt, weil dann wird ja wahrscheinlich jeder Richter sagen, Moment, du brauchst nur hier auf die Zahl schauen und siehst, du hast 20.000 Follower, also musst du damit rechnen, dass 20.000 Menschen diesen Tweet lesen.
Naja, also ein Richter, das kommt dann darauf an, was für ein Richter das ist. Das kann auch sein, dass er fragt, Twit was? Aber ja, solche gibt es auch noch. Aber die sterben natürlich aus. Nein, der Richter wird dir sagen, Twitter, 20.000 Follower, natürlich hast du in der Öffentlichkeit gesprochen, mal ganz abgesehen davon, dass ja die meisten Twitter-Accounts, anders als viele Facebook-Accounts, auch so eingestellt sind, dass jeder, auch der dir nicht folgt, deine Tweets lesen kann.
Das kommt noch
und das reicht ja, wenn bei den 20.000 ein, zwei Leute dabei sind, die ihrerseits sehr viele Follower haben, die sich aber mit deiner Follower-Masse nicht so deutlich unterscheiden, die das dann weiter tweeten. Ich erinnere mich an diesen Tweet von dieser Schülerin hier in Köln, die getwittert hat, ich bin 17, aber weiß nichts über Steuern und Miete, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben in 4 Sprachen. Mhm. Das Ding ist ja total viral geworden. Und auch wenn die selber nur ein paar Follower hatte damals, irgendwie ging es in die weite Welt hinaus und alle Nachrichtenmedien haben darüber besprochen. Natürlich kann dir das passieren, wenn du irgendwas tweetest.
Okay, also das ist ja interessant, weil das betrifft ja dann jeden unabhängig von der Followerzahl, dass man sagen muss, naja, im Grunde ist das schon Öffentlichkeit und auch hier Vorsicht. Natürlich wird man davon ausgehen, dass jetzt Richter und Gerichte, weil das ist ja immer auch also ein grundsätzliches, wo kein Kläger, da kein Richter, wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben, als jetzt jeden Follower irgendwie zu belangen, der irgendwie mal über ein indiziertes Spiel geschrieben hat. Aber theoretisch wäre es denkbar.
Ja, das ist allerdings wirklich sehr theoretisch, denn in der Tat, du hast völlig recht, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte haben überhaupt keine Zeit, hier jede Mini-Meinungsäußerung, und heutzutage ist es ja so leicht, für jeden, jederzeit ganz viel Meinung in die Welt rauszublasen, das kann sich überhaupt gar nicht alles einer angucken. Und die Gerichte haben in der Tat Besseres zu tun. Von daher würde ich mal sagen, dass das Risiko, dass jemand, der über irgendein indiziertes Spiel twittert, deswegen belangt wird, das ist im theoretischen Bereich. Mhm.
Jetzt stellt sich als Abschlussfrage für mich noch, weil das kam auch immer in den Kommentaren zu unseren Folgen damals, so nach dem Motto, ja, macht's doch einfach mal, so nach dem Motto, also wir haben jetzt schon eigentlich die Grundlage geklärt, nämlich, dass das überhaupt kein vorauseilender Gehorsam ist und überhaupt nicht rechtlich unklar, sondern dass das eigentlich sogar, du hast ja schon die Rechtsprechung da von dem Gericht aus Hamburg zitiert, dass das eigentlich sogar relativ rechtlich klar ist, dass man das nicht darf, aber trotzdem hält sich dieses hartnäckige Gerücht, die Presse würde da irgendwas machen in vorauseilendem Gehorsam, was irgendwie gar nicht so klar wäre, ob sie das nicht dürften, und deswegen war so dieses macht's doch einfach mal und so nach dem Motto provoziert das halt mal und fordert's halt heraus. Dann ist immer die Frage, ja gut, kann man machen, aber da muss man sich halt bewusst sein, dass man dafür belangt wird. Und welche Strafen würden denn jetzt in unserem wirklich Praxisbeispiel in einem Podcast drohen, wenn wir den Spielernamen nennen, ihn eindeutig werbend nennen, ihn eindeutig positiv besetzt nennen, im Sinne von, dieses Spiel ist so toll, bitte kauft das alle. Also sagen wir mal, es wäre relativ klar, dass wir unter diesen Fall fallen. Was könnte uns da im schlimmsten Fall passieren? Bei den verschiedenen, wir haben ja schon im Vorfeld festgelegt, es gibt verschiedene Formen, wie Spiele eben, ob es strafrechtlich ist oder nicht strafrechtlich und so.
Ja, also einerseits kommt es halt darauf an, was ist der strafrechtliche Vorwurf. Kinderpornografie ist deutlich höher strafbewehrt als beispielsweise Gewaltdarstellung.
Mhm. Okay. Genau. Ah, das würde ich jetzt mal ausschließen, dass es Kinderpornografie, also wirklich halt, sagen wir mal, der klassische Fall, und das ist, sind ja auch, sagen wir mal, 90% der, oder 95% der, ach, 99%, da geht es wirklich nur um Gewaltdarstellung und verfassungsfeindliche Symbolik, sprich Hakenkreuze oder SS-Runen oder ähnliches.
Ja. Bei der Gewaltdarstellung ist es so, da gibt es eine maximale Freiheitsstrafe von 1 Jahr oder Geldstrafe. Bei den Nazi-Symbolen oder Nazi-Propaganda gibt es eine Freiheitsstrafe bis 3 Jahren oder Geldstrafe. Und ganz allgemein, wenn man gegen diese Indizierungs gegen diese Verbote der Werbung und Verbreitung und so weiter, die mit der Indizierung zusammenhängen, verstößt, gibt es nochmal 1 Jahr oder Geldstrafe, und dann gibt es noch eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit, wenn man es also nicht wusste, dass es indiziert ist, dann hat es trotzdem gemacht, bis zu 6 Monate oder Geldstrafe. Mhm. Werden die verhängt, Nicht so viel. Und das sind natürlich immer die maximalen Strafrahmen, dass es dahin mal kommt, ist ganz selten. Also de facto, wenn du jetzt wirklich Werbung für ein indiziertes Spiel machst und du machst das irgendwie so durchgängig und so penetrant, dass ein Staatsanwalt auf dich aufmerksam wird und da irgendwo was macht, wenn du es zum ersten Mal machst, wird das Verfahren vermutlich eingestellt, wie bei den meisten Ersttätern. Wenn es nicht gerade irgendwie eine sehr, sehr schwere Straftat ist. Wenn du das immer wieder machst, dann wirst du irgendwann mal, beim zweiten Mal kriegst du wahrscheinlich eine Geldstrafe, irgendwann kriegst du mal 3 Monate auf Bewährung. Und wenn du das dann immer wieder machst, dann geht's mal hoch in die Nähe dieser Strafrahmen. Aber nur weil im StGB steht, bis ein Jahr oder Geldstrafe, das eine Jahr, das setzt sich wie so ein Ankerpunkt fest, aber dass das mal ausgeurteilt wird, da muss schon viel passieren.
Okay, also das ist dann wirklich der Worst Case. Man ist mehrfach auffällig geworden und hat mehrfach dagegen verstoßen und man kann sich auch nicht mehr mit gutem Willen oder Unwissenheit irgendwie rausreden. Aber was ist denn, es muss ja gar nicht so weit kommen, weil ich habe oft das Gefühl, und ich habe diese Schreiben auch schon selber gesehen, dass da teilweise eben gar nicht erst irgendjemand tätig wird, sondern es gibt einfach erstmal eine Abmahnung im Sinne von, bitte entfernen Sie das unter folgender URL, weil dieses Spiel aufgrund Paragraph sowieso und was weiß ich was, wird dann alles schön aufgeführt und dann muss man halt eine kleine Bearbeitungsgebühr zahlen. Also im Prinzip wird da noch gar kein Richter oder gar kein Anwalt oder irgendwas tätig, sondern man kriegt einfach ein Schreiben, dass man das machen muss. Wie ist denn das juristisch einzuordnen? Muss man das zahlen? Kann man dagegen vorgehen? Was muss man damit machen? Kann man es einfach ignorieren?
Das kommt auch an, von wem das Schreiben kommt. Also mir liegt noch überhaupt gar nie irgend so ein Schreiben vor oder ist mir noch nie vorgelegen, entfernt das und zahlt eine Bearbeitungsgebühr. Was ich durchaus kenne, sind Schreiben von der Kommission für Jugendmedienschutz beziehungsweise von jugendschutz.net, was sozusagen so der Internet-Überwachungs-Anguck- Arm der Kommission für Jugendmedienschutz ist, die können selber überhaupt nicht sanktionieren, sondern die gucken sich einfach nur den ganzen Tag irgendwie Sachen im Internet an und wenn sie irgendwas finden, wo sie meinen, das verstößt gegen Jugendschutzvorschriften, dann kriegst du einen Brief und da steht, das und das verstößt gegen Jugendschutzvorschriften unserer Meinung nach, bitte behebe das, wir gucken in 4 Wochen nochmal und gucken, ob es immer noch da ist und wenn es dann immer noch da ist, dann behalten wir uns vor, ein Verfahren einzuleiten und dann geben die das an die KJM, die Kommission für Jugendmedienschutz, weiter.
Okay, ich meinte tatsächlich jugendschutz.net, dann habe ich das vielleicht auch falsch gesehen, weil da stand auf jeden Fall irgendwas drin, aber es kann natürlich sein, dass da eine Rechtsbelehrung dabei war, die hieß, sollte das nicht entfernt werden, dann kann das weitergereicht werden und dann kann das mit zu Freiheitsstrafe oder Geldstrafe in Höhe von sowieso.
Genau, dann geht so ist es nämlich auch. Jugendschutz.net schickt immer auch die Rechtsgrundlagen mit, kleiner Service, Auszug aus dem Gesetz. Wo dann steht, warum sie mal, also wo die Vorschrift dann steht, die sie da für einschlägig halten. Und da steht dann auch immer, sind auch immer die Bußgeldvorschriften drunter, dann steht dann, wenn du es nicht wegmachst und die KJM dann zu dem Ergebnis kommt, dass es tatsächlich ein Verstoß ist, ja, dann stehen diese und jene Bußgelder im Raum, in der Tat. Ja. Und das ist in der Tat gang und gäbe, das sehen wir ganz häufig, kommt immer wieder vor. Und dann kann man eben gucken, haben die recht, haben die nicht recht, oftmals so ähnlich auch wie die Verbraucherzentralen, wird halt erstmal groß draufgehauen und am Ende bleibt von dem Vorwurf vielleicht ein bisschen was übrig, aber oft auch nur ein ganz kleines bisschen und dann ändert man das eben. Oder es ist irgendwo mal passiert, dass man an und für sich ja die Vorschriften einhält, aber irgendwo ist was durchgerutscht und dann entfernt man es eben schnell. Aber diese Schreiben von Jugendschutz.net, die sind ansonsten meistens nicht so dramatisch. Mhm.
Gut, also das heißt, dann habe ich das falsch dargestellt. Dann habe ich nur diesen Betrag dort gesehen und war der Meinung, das wäre jetzt schon der fällige Bußgeldbetrag. Aber dann war das wahrscheinlich nur eine Rechtsbelehrung, die einen darüber aufklärt, was im schlimmsten Fall bei Nichtbeachten passieren kann.
Genau.
Jetzt stellt sich dann abschließend noch die Frage, wenn jetzt jemand zugehört hat, der selber sagt, oh, ich habe selber einen Games-Blog, ich habe selber einen Podcast, ich bin YouTuber, ich streame ab und zu mal. An wen kann ich mich denn da wenden, wenn ich da irgendwie Fragen habe? Also klar, einen Anwalt kann man sich immer nehmen und das ist aber natürlich dann für mich zumindest, ich sehe das immer so als Ultima Ratio, weil ein Anwalt ist natürlich, also ich gucke jetzt gar eine Stunde 13 haben wir jetzt über das Thema gequatscht, das ist in Anwalts Gehältern wahrscheinlich ungefähr so ein Porsche 911 oder sowas, schätze ich jetzt mal.
Ja, ganz so schlimm.
Okay, ich muss auch dazu sagen, es ist jetzt natürlich nur ein Gag. Du hast kein Geld bekommen, sondern du hast hier freiwillig mitgemacht und warst auch sofort bereit. Also nicht, dass da jetzt irgendwelche bösen Gerüchte aufkommen. Wir wollen ja auch den Berufsstand des Anwalts nicht noch weiter irgendwie schlechte Rede in schlechtes Licht stellen, als er eh schon steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wo kann ich mich hinwenden? Gibt es irgendwelche Informationsstellen? Kann ich irgendwo hinschreiben? Kann ich irgendwo anrufen, wenn ich sage, das ist der konkrete Fall, folgendes Spiel, ich möchte das auf YouTube zeigen, ich möchte es streamen, was muss ich da beachten?
Naja, also wenn es um den konkreten Fall geht, dann führt am Anwalt kein Weg vorbei, weil außer einem Anwalt darf eigentlich niemand Rechtsberatung im konkreten Fall erteilen. Also wenn man es ganz sicher wissen will und es und für ein konkretes Spiel genau irgendwie eine Rechtsberatung braucht, dann muss man zum Anwalt gehen. Aber vielleicht braucht man es gar nicht, weil vielleicht ist die Frage eine, die sich schon mit anderweitig verfügbaren Informationen erstmal lösen lässt oder jedenfalls zu einem Teil schon lösen lässt. Wenn man wissen will, was für ein Alterskennzeichen so ein Spiel eigentlich bekommen hat, dann kann man es auf der Website der USK, da gibt es eine Datenbank, da sind alle, gibt man den Spieltitel ein und dann kriegt man dann auch alle Versionen für alle Plattformen. Oftmals ist es ja so, dass die Versionen für irgendwelche portablen Konsolen eine niedrigere Alterseinstufung haben als die Versionen für irgendwelche größeren Dinger, weil halt die Inhalte anders sind, die grafische Darstellung anders ist und so weiter. Das kann man dort alles rausfinden. Wenn man so allgemeine Dinge wissen will über Indizierung und was sind die Wirkungen der Indizierung und was darf ich mit dem indizierten Medium dann noch machen oder nicht, ist die Website der Bundesprüfstelle eigentlich gar keine so schlechte Anlaufstelle. Dort findet man, wie gesagt, auch als PDF frei zugänglich nicht die Liste selbst der jugendgefährdenden Medien, aber die sonstigen Beiträge aus diesem vierteljährlich erscheinenden BPJM aktuell, wo es dann Fachaufsätze gibt und auch mal Entscheidungen, die veröffentlicht sind, wo man dann reingucken kann und auch sonst eine ganze Reihe nützlicher Informationen, im Übrigen auch auf Englisch und im Übrigen auch in dieser einfachen Sprache, also wenn man da mal den einfachen Einstieg braucht, kriegt man auch das dort. Das ist also für eine Bundesbehörde wirklich eine schön gemachte Website. Und dann kann man natürlich gucken, jetzt kommt der kleine Werbeblock in eigener Sache bei www.spielerecht.de. Dort gibt's aus meiner Feder und der Feder meiner Kolleginnen und Kollegen alle möglichen Beiträge zum Jugendschutzrecht und zum Datenschutzrecht und zu allen anderen möglichen Rechtsfragen und Urteilen und Entwicklungen aus dem Spielerechtsbereich. Ja, und damit hat man eigentlich schon eine ganze Reihe von Ressourcen. Und dann hört man natürlich Insert Moin hört sich das Interview nochmal an.
Ja, es gibt aber auch bei der, ich glaube, das ist ja sogar bei der BPJM, gibt es so eine Anrufstelle, die man kontaktieren kann und dann kann man denen schreiben, folgendes Spiel vom so und so vielten, der und der Publisher, der und der Entwickler und dann antworten die einem da drauf und sagen, ja, dieses Spiel ist auf dem und dem Teil, oder?
Richtig, genau, das kann man auch machen. Kann damit sozusagen mit diesem Einzelabruf in der Tat per E-Mail und per Telefon einzelne Medien überprüfen. Und wenn man natürlich journalistisch im Spielebereich tätig ist und das halbwegs auf Dauer macht und dort ein großes Interesse hat, dann kann man natürlich auch mit der Bundesprüfstelle Kontakt aufnehmen und dieses Mitteilungsblatt abonnieren. Das geben die nicht an jeden einfach so raus, aber es ist nicht in dem Sinne irgendwie vertraulich oder geheim, sondern wenn man sagt, ich bin Spielejournalist und ich muss natürlich irgendwie wissen, über was ich spreche und will nicht jede Woche 5-mal bei der Hotline anrufen, dann werden die sagen, okay, kostet x Euro, ich weiß nicht genau, was das kostet.
Aber also, das ist nicht teuer, ich weiß das auch von GameStar und sowas, da gibt es, kostet so eine Schutzgebühr in Infinite und dann wird das einfach
genau.
Irgendwie
und dann kriegt man das einmal im Monat.
Genau, wird das zugeschickt und das landet dann meistens irgendwie beim Chefredakteur und genau. Gut, Felix, dann haben wir jetzt, glaube ich, sehr erschöpfend über dieses Thema geredet. Ich hoffe oder ich weiß, dass wir einige Vorurteile und einiges gefährliches Halbwissen aufräumen konnten, weil man ja auch allein bei mir gesehen hat und ich glaube, jetzt einfach mal dreisterweise behaupten zu können, dass ich jemand bin, der sich da vielleicht sogar ganz ordentlich auskennt in diesen ganzen Regelungen und Fallstricken in juristischen Sicht. Und trotzdem hat man ja gesehen, dass selbst ich nicht so genau Bescheid weiß und an manchen Stellen möglicherweise mich auch nur auf Wissen aus zweiter Hand berufe und vom Hörensagen der Meinung bin, ja, Liste B darf dann doch nicht und so. Und deswegen sieht man schon, dass es halt einfach wichtig ist, dass man da jemanden mal befragt, der sich wirklich damit auskennt, um dann einfach auch mal diese ganzen Sachen, die da so im Raum stehen, einfach mal überprüft und kritischen Diskussionen stellt und dann im Endeffekt sogar seine eigene Meinung darüber revidieren muss. Du hast mehrfach gesagt, spielerecht.de verlinken wir auf jeden Fall den Blog und dann kann man da auch mal reingucken, wenn man sich da weiter das mal angucken möchte, über was ihr da so schreibt, was du da auch beruflich dann irgendwie machst, also mit was du dich da auseinandersetzt. Als @felix_cgn, also ich glaube, das ist das Flughafenkürzel von Köln, ne? Cologne. Kann man dir auf Twitter folgen, wenn man da jetzt irgendwie sagt, oh, das ist interessant, da möchte ich auf jeden Fall informiert bleiben, wenn da neue Blogposts und Ähnliches erscheinen. Man wird dich also da an den einschlägigen Stellen im Internet finden. Ich danke dir sehr herzlich, sehr interessant. Ich habe viel für mich mitgenommen und ich hoffe auch den einen oder anderen Hörer hat es interessiert. Und wie gesagt, wie immer nach solchen Folgen oder auch grundsätzlich gilt, gerne bei Fragen und Ähnliches in die Kommentare schreiben. Anmerkungen, Kritik, Wünsche für vielleicht, oh, der Aspekt war jetzt sehr interessant. Den würde ich eigentlich gerne nochmal in einem anderen Podcast näher beleuchtet sehen. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir werden das alles lesen und gegebenenfalls kommentieren oder uns an der Diskussion beteiligen. Felix, ich danke dir und viele Grüße nach Köln und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke gleichfalls, war mir ein großes Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.